Also, guten Morgen zusammen. Der Marc ist heute nicht da und darum darf ich mal da vorne hocken und mal die Perspektive geniessen. Ja, wie ich so ein Schlusszeichen. Kimon hat letzte Woche Geburtstag gehabt und hat eine neue CD bekommen für Geburtstag. Von Adonia, die Schöpfung heisst die. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was bei uns daheim am Laufen ist momentan. Was hinten und für sie läuft. Thema Schöpfung, genau. Und ihr denkt, weil mich das Thema ja automatisch ein bisschen beschäftigt, wäre doch das eigentlich noch ein Thema, um mal ein bisschen darüber reden. Und zwar durch mir das eine Geschichte von Adam und Eva, durch mir sehr eine interessante Geschichte, weil die eigentlich sehr vieles darüber aussagt, wie Gott über die Menschen denkt. Man sieht jetzt schon vieles, wo er... Ja, man sieht vieles über das Wesen von Gott in dieser Geschichte. Aber auch über die Menschen. Und darum tue ich mir die sehr interessant und ich sehe sehr viele Parallelen in dieser Geschichte, die absolut auch aktuell sind, auch heutzutage. Also es ist nicht irgendwie eine Geschichte, wo man sagen kann, die ist jetzt ein paar tausend Jahre alt und darum verstaubt und es geht nur noch darum, ob es Evolution oder nicht, sondern für mich hat es da viel mehr in dieser Geschichte. Wenn man die Geschichte anschaut, ganz am Anfang, sind wir als vorderst vor in der Bibel, 1. Mose, zuerst kommt eigentlich die Schöpfung, was heisst, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und nachher, wie er auch den Mensch gemacht hat, all das kommt dort drinnen vor. Und wenn wir anschauen, wie Gott den Mensch gemacht hat, dann heisst es im 1. Mose 1, 26, Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh, über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also Gott hat den Mensch nicht einfach wie ein Tier geschaffen oder irgendwie etwas, sondern auch wenn man dort im Urtext nachschaut, heisst es wirklich, wenn er etwas ganz Besonderes geschaffen hat, wie es etwas Besonderes war. Und Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Also er hat nicht einfach nur etwas gemacht, das funktioniert, sondern er hat ganz etwas Besonderes in den Menschen eingelegt. Er hat das Gegenüber wollen. Er hat jemanden wollen, wo er mit ihm reden kann, wo er ihm antworten kann und wo vor allem auch eigene Entscheidungen treffen kann. Gott hat nicht einfach irgendeinen Roboter wollen, der genau das macht, was er ihm gesagt hat, sondern er hat jemanden wirklich gegenüber wollen. Das ist das, was er hier geschaffen hat. Und Gott hat ja den Menschen in den Garten Eden hineingetan. Eden heisst übrigens Wonne. Und das ist auch das, was der Garten etwa so war. Es war wirklich einfach ein wunderbar schöner Ort. Also Gott hat eigentlich dem Menschen genau das gegeben, was der Mensch gebraucht hat. Und noch viel mehr. Es war wirklich einfach schön, es war super, es war alles gut dort drin. Und da heißt es, und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also mitten in diesem wunderbaren Garten, es gibt auch noch viele Beschreibungen, die ich jetzt da ein bisschen weggelassen habe, hat es zwei Bäume gehabt. Einer von diesen zwei Bäumen war der Baum vom Leben gewesen. Also eigentlich ein Baum, der ewiges Leben gegeben hat. Und dann hat es noch einen zweiten Baum gegeben. Das ist der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was heisst das? Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich stelle mir das so vor, wie zu dieser Zeit hat der Mensch eigentlich nur das Gute gekannt. das Böse war in dem Sinne noch gar noch nicht wirklich eine Option gewesen. Es hatte ja auch nur Gutes gehabt in diesem Garten. Es hatte alles gute Sachen gehabt. Sie haben alles gehabt, was sie sich gewünscht haben. Und der Mensch hatte eine super Beziehung gehabt zu Gott. Sie waren wirklich in einer Beziehung gewesen. Sie haben es gut gehabt miteinander. Und das Böse hat Gott eigentlich einem Mensch liebevoll vorenthalten. Also es ist so gewesen, dass Gott, dass er gar nicht gemacht hat, dass es eine Option gewesen ist für einen Mensch. Also für einen Mensch war es kein Thema gewesen, dass es eigentlich Sünde geben könnte oder Folge von der Sünde. Es hat keine Sorgen gegeben, es hat keine Enttäuschung gegeben, es hat keine Scham gegeben, es hat keinen Schmerz gegeben. All das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Der Mensch hat es auch gar nicht können beurteilen, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. Es war auch gar nicht nötig gewesen. So ein bisschen, stellen wir uns ein bisschen vor, wie ein kleines Kind. Bei einem einjährigen Kind, da gibt es noch nicht wirklich gut und böse. Da gibt es noch nicht etwas, was nicht in Ordnung sein könnte. Im Sinne von Sachen wirklich schlecht machen. Darum ist ja so ein Kind auch herzig. Oder? Es ist einfach noch... Okay, es gibt verschiedene Situationen. Aber es ist wirklich einfach... Es ist, die Option ist gar noch nicht unbedingt da. Es gibt noch nie ein Gut und Böse. In diesem Alter. Und von dem her ist natürlich das Kind auch total abhängig von den Eltern. Das Kind braucht Eltern, die ihm sagen, was jetzt dran ist und was eben richtig und was falsch ist, weil das ein Kind selber gar noch nicht beurteilen kann. Also so sind natürlich auch die Menschen zu dem Zeitpunkt viel abhängiger gewesen von Gott, als wir das heute sind. So auf den ersten Blick. Und Gott hat das ganz bewusst den Menschen vorenthalten, dass er gesagt hat, das Böse muss keine Option sein für euch, weil er gesagt hat, das ist etwas, was euch gar nicht gut tut oder gar nicht könnt umgehen richtig damit. Die Frage stellt sich dann schon, warum gibt es denn überhaupt den Baum? Wir können sich ja dann sagen, wäre doch viel einfacher gewesen, wir hätten nur einen wunderbaren Garten gehabt, es wäre alles nur super gewesen und der Baum wäre nicht da, dann wäre auch gar keine Gefahr bestanden, dass der Mensch da irgendwie anfängt, Zeich zu bauen in diesem Garten. Und ich denke, das Wichtige ist einfach wieder das, wenn wir vorhin die Stelle, wo es geheißen hat, dass Gott eigentlich ein Gegenüber hat wollen schaffen. Gott hat wollen einen Mensch schaffen, der Entscheidungen treffen kann und sich darum auch bewähren in etwas. Was nützt es, wenn ich mich zwar entscheiden kann, aber es eigentlich keine Optionen gibt? Ich kann auswählen zwischen der Option A. Nützt mir nichts, wenn ich entscheiden kann. Und ich denke, das ist das, was Gott hat wollen. Er hat nicht wollen Roboter haben, er hat nicht wollen Marionetten haben, die keine Optionen haben. Darum hat er eine Option gegeben. Und es war bewusst gewesen, denke ich, dass der Baum auch mitten in diesem Garten war. Es war nicht so, dass der Baum auf irgendeinem 5000 Meter hohen Berg oben war, wo man nur über überhängende Felswände hochklettern konnte und dort oben hat man den Baum erreichen. Es war wirklich eine Option für einen Mensch, dass er auch wirklich die Wahl hatte. Weil Gott wollte, dass sich der Mensch entscheiden kann. Zum Folgen, aber auch zum Nicht-Folgen. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, Gott hat eben wirklich eine lebendige Beziehung wollen mit dem Menschen. Und eine lebendige Beziehung, die basiert einfach darauf, dass Freiwilligkeit da ist, dass der Mensch wirklich will in der Beziehung drin sein will. Und auch da braucht es halt einfach wieder eine Option. Wenn der Mensch jetzt einfach ein Roboter gewesen wäre, dann hat er zwar super gesehen, hat er super geantwortet auf Gott und hat gesagt, Gott, ich habe dich lieb. Was nützt das, wenn man den Roboter selber programmiert hat? Dann weiss man ja, das sagt nichts aus. Und Gott hat wollen, dass das etwas aussieht, was der Mensch macht. Und darum hat er ihm die Option gegeben. Und so ist das gewesen. Wir haben einen wunderbaren Garten mit ganz vielen guten Sachen drin. Einen riesen Garten und einen einzigen Baum. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier 99 Bäume haben, die nicht essen davon und ein einziger, der gut ist. Und auch andere drumherum wären nur verlockender, die 99. Sondern Gott hat wirklich einfach einen super Garten gemacht, aber nicht die Option gegeben, zum Mitzerinnen. Ja, wenn wir nachher weiter schauen, dann haben wir ja inzwischen Adam und Eva. Die Eva ist inzwischen auch geschaffen. Und die sind jetzt hier unterwegs in dem Garten Eden, geniessen den Garten in vollen Zügen. Und nachher heisst es im 1. Mose 3: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange, die da unterwegs ist, anscheinend ein cleveres und listiges Viech und auch zu dem Zeitpunkt noch wahrscheinlich auf Beinen unterwegs, noch nicht auf dem Boden gekrochen, die hat hier mit der Eva vorreden. Und sie hat eigentlich genau gewusst, wie sie es ansprechen muss, dass die Eva darauf einsteigt. Also sie ist nicht irgendwie plump dahergekommen, sondern hat auch genau gewusst, was sie muss sagen zu dieser Eva. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Stimmt ja eigentlich offensichtlich nicht. Hat ja die Eva gerade so beantwortet. Sie hat ja gerade richtig angefangen Antworten drin. Aber gleich ist natürlich die Frage, also der Schlange ist gerade dazu da, zum sagen, so zwischen den Zielen steht für mich da drin, hey, Gott mag ich schon nicht wirklich viel geben. Das Gute tut er euch vorenthalten. Also sie fängt schon gerade an, ein bisschen etwas anfangen zu streuen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir so viel auch heutzutage erleben. Das ist ein absolutes aktuelles Thema. Die Versuchung oder irgendwie so Anfechtung, wie man dem auch immer sagen will, das sind Sachen, die rum sind. Und das sind Sachen, die wir uns nur begrenzt können dagegen wehren, dass die nicht kommen. Wir können vielleicht so Sachen manchmal zum Weg ausgehen, aber so Sachen fangen einfach an. Also so Schlangen hat es rum in unserem Leben. So Schlangen, die können allen Orten lauern. Da können wir eigentlich nur begrenzt etwas dagegen machen. Die Frage ist mir, wie gehen wir nachher um damit? Und die Eva steigt darauf ein und die sagt nachher: Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an. Und da hat sie sich schon das erste Mal anfangen, rein verwickeln, die Eva. Weil sie sagt, rühret sie auch nicht an. Wenn ich zurückschaue, wo Gott das mit dem Baum beschrieben hat, steht nichts davon, dass man sie nicht anlängen darf. Und das ist natürlich schon gerade etwas Heikles. Also die Eva fängt Sarah in den Worten drinnen an, antwortet, aber sie tut dann eigentlich übertreiben. Und steigt natürlich genau auf das ein. Ja, Gott ist da, mag uns das schon nicht ganz so gönnen. Also sie fährt auf das Bild schon anfangen einsteigen, es fährt schon anfangen Früchte tragen bei dieser Eva. Und so mit dem Übertreiben bietet sie natürlich gerade eine Angriffsfläche, dass es auch weitergehen kann. Aber die Schlange tut nachher eine Antwort und sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das klingt mir relativ typisch. Also wenn so Anfechtung oder Versuchung kommt, wo ja, Satan uns irgendwie will versuchen zu verführen, dann tut er ganz häufig Konsequenz lügen. Also Konsequenz lügen heisst einfach sagen, passiert nichts. Ist die Nummer nicht verwitschen dabei, dann passiert nichts. Oder es ist doch nicht so schlimm, das machen doch alle anderen auch. Oder einisch ist keinisch. So, alles so Aussagen, kennen wir wahrscheinlich aus unserem Alltag. Wenn wir die auf so solche Sachen anwenden, ist das eigentlich ein Leugnen von der Konsequenz, ein Verharmlosen vom Ganzen. Und ich denke, das ist so eine Strategie, die ja, was Satan dann häufig hier anwendet in dem Innen. Und sie sagt nachher dann auch weiter, aber ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es ist nicht so, dass das komplett falsch ist, dass wir jetzt offensichtlich können sagen, es ist total falsch. Sondern es hat einiges an Wahrem drin. Sie werden ein bisschen mehr sein wie Gott, wenn sie von diesem Baum essen. Das stimmt, was die Schlange sagt. Sie sagt auch, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Stimmt eigentlich auch. Also es ist einfach, es hat einiges an Wahrem drin. Aber es ist verdreht und vor allem sehr einseitig. Und es hat einiges drin, was nicht stimmt. Eben Konsequenz tut sie Lügner drin. Und es ist einfach verdreht. Und das Ganze schürt wirklich das Misstrauen gegenüber Gott. Und die Schlange weiss ganz genau, der Mensch will gerne unabhängig sein und selbstständig. Das ist etwas, was wir auch heute sehr gerne sind. Wir sind sehr gerne unabhängig. Als Kind, als Teenager ist man gerne unabhängig von den Eltern. Wird dann langsam cool, wenn man kann selber Auto fahren und selbstständig ist. Oder all so diese Sachen. Man ist einfach froh, wenn man kann von selbstständig werden. Ich denke, das hat die Eva auch schon wollen. Und das hat die Schlange gewusst. Und genau darum hat sie es dort angefangen drin bohren. Und das ist so, wie die Versuchung funktioniert, die kommt genau dort natürlich, wo wir irgendwo Schwachstellen haben. Wow. Kommt nicht dort, wo weit weg ist von dem, wo sowieso kein Thema ist für uns. Ja, und jetzt steht natürlich die Eva vor der Entscheidung. Wem glaube ich jetzt mehr? Glaube ich mehr meinem Gott? Oder glaube ich mehr mit dieser Schlange? Eine Entscheidung, die wir häufig auch haben. Glaube ich mehr Gott? Oder glaube ich mehr der Bibel? Oder glaube ich mehr dem, was die Welt sagt, was die Menschen um mich herum sagen? Und das unterscheidet sich häufig sehr fest. Also wenn ich jetzt so also schaue, wenn ich irgendwie im Treffen manchmal ein Thema anschaue, da habe ich schon manchmal gesagt, ja, das ist halt einfach etwas, wo die Welt uns ganz etwas anderes lehrt, als das, was in der Bibel steht. Weil das häufig gerade in die Gegenrichtung geht. Und auch andere um uns herum, oder viele andere um uns herum, sagen, es ist so, wie es die Welt sagt. Zum Beispiel sagt die Welt, du bist nur etwas wert, wenn du viel kannst und viel erreicht hast im Leben. Oder ein Promi bist, oder irgendwie so etwas. Das ist das, was die Welt sagt. Du musst Karriere machen, musst viel Geld haben. Und Gott sagt, du bist einfach wertvoll, weil ich dich geschaffen habe und dich lieb habe. Und da kann ich mich entscheiden, auf wen höre ich mich. Höre ich jetzt mehr auf die Schlange, auf die Welt? Oder höre ich mehr auf Gott? Oder die Welt sagt auch, wenn es nichts kostet, ist es auch nichts wert. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir einfach Gnade, du kannst es gar nicht verdienen, du kannst das ewige Leben nicht verdienen. Du kannst dir noch so Mühe geben und noch so gut leben. Es nützt nichts. Aber ich schenke dir es. Und da haben wir ja manchmal sogar, also sehe ich bei mir, ja manchmal fast Mühe, das anzunehmen, weil es einfach, es ist zu einfach, es kostet zu wenig. Und die Welt sagt, und mit der Welt wachsen wir auf, von klein auf heisst es halt einfach um uns herum, kostet es nichts, ist es nichts wert. Du musst das selber erarbeiten, das schenkt dir niemand etwas. Oder die Welt sagt auch, gib nicht zu viel weiter, sonst hast du nichts mehr. Bist ja auch nicht zu freigebig. Schau für dich. Und Gott sagt, hey, tu weitergeben. Du andere sehen um dich herum und dann wirst du viel mehr überkommen. Das ist etwas, was in der Welt nicht aufgeht. auf den ersten Blick. Aber es ist etwas, das einfach funktioniert. Oder in der Welt geht es darum, zeig, wer du bist. Du schaust, dass du irgendwie wirklich, ja, dass man sieht, dass du jemand bist. Und Gott sagt, wenn du gross sein willst, dann bist du der Diener von allen. Und sie könnte man noch eine ganz grosse Liste machen mit solchen Beispielen. Und was irgendwo so die Entscheidung braucht, wem glaube ich jetzt mehr? Glaube ich jetzt mehr der Welt oder glaube ich mehr dem, was Gott oder der Bibel sagt? Und eben, die Entscheidung hat Eva auch müssen treffen. Und sie hat sich entschieden. Und sie hat leider der Schlange mehr geglaubt. Und hat er von dieser Frucht gegessen, von dem Baum, wo Gott gesagt hat, tut nicht. Und er hat gesagt, es gibt also eine CD. Schnell die Szene nie hören.
Und im Fall die Frucht ist mega fein. Komm, nimm auch ein Biss.
Was meinst du? Ja, wirklich gut. Aber jetzt nehmen wir fort von hier. Nicht, dass es Gott noch merkt. Komm mit Eva. Eva? Wo bist du denn plötzlich? Eva? Ah, dort bist du ja. Hinter dem Baum. Was machst du denn dort?
Adam, komm nicht schauen. Ich bin ja Vödelblut.
Was, Vödelblut? Du bist doch wie immer.
Ja, schon. Aber ich schäme mich so ohne etwas an. Kannst du mir nicht ein paar von diesen vier Baumblättern bringen? Wenn ich mir die umbinde, fühle ich mich vielleicht nicht mehr so nackt.
Ja, wenn du meinst, geh mir sie halb holen. Ja, hey, nochmal. Ich bin ja auch Vödelblut. So kann ich mir der Eva auf keinen Fall zeigen. Ich nehme die Blätter, glaube ich, lieber für mich.
So, kommen die Blätter endlich?
Such doch selber. Ich muss mir die gerade selber umbinden.
Adam, ich höre etwas. Ich glaube, Gott ist ganz in der Nähe.
Oh nein, und wir sind blut. Komm, wir verstecken uns.
Also sie haben jetzt eben von diesem Baum gegessen. Und es war tatsächlich so gewesen, wie es die Schlange gesagt hat, sie werden die Augen aufgehen. Sie werden mehr erkennen, als sie vorher erkannt haben. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja super, das ist ja ein riesen Vorteil. Jetzt endlich haben sie mehr Wissen, sie wissen mehr, sie können mehr mit dem. Sie können jetzt anfangen zu beurteilen, was ist richtig und was ist falsch. Klingt super auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick ist jetzt etwas, was eigentlich vorher gar kein Problem war, ist plötzlich zu einem Problem geworden. Wenn wir das vergleichen, jetzt in 1. Mose 3,7 steht, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Oder eben ein bisschen später, und Gott sprach, und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also das ist jetzt die Situation, nachdem dass sie von dem Baum gegessen haben. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, im Kapitel vorher, bevor sie von dem Baum gegessen haben, heisst es, und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Im 1. Mose 2,25. Also man sieht hier den Unterschied sehr gut. Sie sind, haben vorher eigentlich kein Problem damit gehabt, sie sind sich sicher. Es war ihnen wohl. Und jetzt hat es plötzlich das erste Mal ein eigentlicher Erfolg vom Ganzen dazukommt. Das ist jetzt, hat sich gerade schon mal in Scham gezeigt. Gott hat gewusst, dass das eigentlich ein Mensch, dass wir wissen, ein Mensch gar nicht gut tut, dass er gar nicht recht umgehen damit. Und darum hat er ihn gewarnt, davon vor dem Baum zu essen. Und Das hat er aus Liebe gemacht, nicht weil er ihnen etwas vorenthalten wollte. Die Schlange hat zwar gesagt, Gott will dich etwas vorenthalten, aber Gott hat das in Liebe innen gemacht. Weil er gewusst hat, das tut den Menschen nicht gut. Und eben das Erste, was jetzt passiert ist, war die Scham, die gekommen ist, und es ist noch vieles anderes, ist nachher dann auch gekommen. Und das Ganze hat natürlich wirklich zu einem Bruch in der Beziehung zu Gott geführt. Vorher war das wirklich eine intime Beziehung zwischen Adam und Gott, oder auch der Eva und Gott. Die haben wirklich eine Beziehung gehabt, die ja, von Sicherheit geprägt war. Sie gerne miteinander geredet haben, es einfach gut war. Und jetzt ist da ein richtiger Bruch drin gekommen. 1. Mose 3,8 steht: Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also, wenn sich der Adam muss anfangen zu verstecken vor Gott, dann ist das nicht mehr so eine Beziehung, die von Sicherheit geprägt ist und wo gut ist, da ist wirklich etwas passiert. Da ist ein Graben entstanden zwischen den beiden. Und es ist auch ein Bruch passiert in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es kommt eigentlich das erste Mal dazu, dass, ja, dass sie einander anfangen, die Schuhe schieben. In Vers 12 heisst es: Und da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Das war die Antwort auf da, wo Gott Adam gefragt hat: Hey, warum hast du gegessen von dem Baum? Der Adam sagt: Meine Frau. Also er schiebt die Schuld weiter. Und nachher Gott die Eva fragt: Warum hast du von dem Baum gegessen? Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Also sie hat es weitergeschoben an die Schlange. Aber ich denke, das ist genau das, was nichts bringt, die Schuld weiterschieben. Weil schlussendlich haben Adam und Eva beide für sich selber entschieden. Sie sind beide in der Verantwortung gestanden, sie haben beide von Gott gewusst, dass es nicht gut ist. Sie haben für sich entschieden. Die Schuld weiterschieben bringt in dem Sinn nichts. Beide haben mehr auf die Schlange gehört als auf Gott. Und beide haben Gott misstraut in dem Ganzen. Klar, das Misstrauen ist durch die Schlange geschürt worden. Oder hat angefangen mit dieser Schlange. Aber darauf eingegangen sind die Menschen selber. Und so ist es wirklich auch mit der Versuchung oder Sachen, die bei uns im Alltag passiert. Wir können uns nur begrenzt wehren. Die kommen einfach. Aber die Frage ist, wollen wir anfangen, darauf einsteigen? Geben wir den Raum in unserem Leben? Und das ist unsere Entscheidung. Und die können wir nicht einfach weiterschieben. Oder es bringt uns nichts, wenn wir die weiterschieben. Und so hat das halt wirklich auch Konsequenzen gehabt. Was hat Konsequenzen gehabt? Einerseits für die Schlange. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Also da ist auch der Zeitpunkt gekommen, nach der Schlange umgekrochen ist, so wie sie das heute auch macht. Eine Konsequenz für die Schlange. Es hat aber auch Konsequenz gegeben für die Eva. Und zum Weib sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Eine Konsequenz von dem Verhalten von der Eva ist da, dass Geburten, je nachdem, oder ja, Geburten und mit Schmerzen verbunden sind. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Konsequenzen für die Frauen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Geburt von Kimon. Ich habe x-mal an den Vers gedacht. Und habe gedacht, nein, Eva. Aber die Situation, die wir jetzt einfach damit leben müssen, eine Konsequenz von dem. Genau. Und auch Konsequenz für einen Mann. Im 17. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest. Davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst Erde werden. Also für einen Mann ist der Job schwieriger geworden, oder hat überhaupt den Job bekommen. Ich habe das Gefühl, vorher war das gar nicht nötig. Wir sind vielleicht heutzutage nicht unbedingt die meisten, die uns nicht bauen, die direkt noch das Zeug auf dem Feld draussen anpflanzen. Aber arbeiten müssen wir nachher vor, um unser Leben verdienen. Und mehr oder weniger Ärger hat auch jeder irgendwo beim Arbeiten. Hat auch Konsequenz von dem Ganzen, dass das überhaupt nötig ist. Und was natürlich ist, du bist Erde und sollst Erde werden. Also, seit dem Zeitpunkt gibt es eigentlich den Tod. Also, der Mensch soll sterben. Wenn das auch nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich der Mensch, so stelle ich mir das vor, ewig dort in dem Garten Eden innen gewesen und hätte nicht müssen sterben. Und es wäre einfach genial gewesen in dem Garten. Also das war eine Konsequenz von dem Ganzen. Aber es ist nicht so, dass jetzt einfach Gott nochmal gesagt hat, hey, es ist, ihr habt es verbockt, es ist vorbei. Das hat Gott nicht gesagt. Und hat Gott hat auch nicht einfach gesagt, jetzt flute ich gerade die Erde. Das ist ein bisschen später passiert. Aber sondern Gott hat wirklich einfach, ist da mit der Gnade drin gewesen. Von Anfang her, von dem Zeitpunkt her. Sieht das zum Beispiel auch im Vers 21. Steht, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Also das lächerliche Feigenblatt haben sie auf die Seite tun können. Gott hat eine richtige Kleider gemacht aus Fellen. Er hätte auch können sagen, so geht das, das ist die Konsequenz von dem Punkt. Schaut selber wieder klar kommen. Und Gott hat da wirklich sein Erbarmen zeigt drin und die Gnade fällt da schon an. Schon gerade unmittelbar nachdem, dass Menschen den grössten Bock gemacht haben, was sie überhaupt haben können machen. Das war eigentlich das Schlimmste, was sie haben können machen. Alles andere hätte es gar nicht gegeben. Und Gott sagt, hey, ich sorge gleich für euch. Es ist für mich so gewaltig, das zu sehen, wie Gott einfach da mit Erbarmen und Gnade in dem Ganzen drin innen ist. Und nachher heisst im Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Also, da wo eigentlich die Schlange gesagt hat, dass Menschen ein bisschen mehr werden sein wie Gott, tut auch Gott sogar bestätigen. Und Gott sagt, jetzt ist es wichtig, dass der Mensch nicht von dem Baum vom Leben ist. Und auch da glaube ich nicht, dass das einfach ist, weil Gott sagt, hey, jetzt wollen wir ihn als Gute vorenthalten. Sondern das ist total fürsorglich, dass Gott das sagt. Weil stellen wir uns vor, die Menschen hätten jetzt von dem Baum noch gegessen. Dann hätten sie so ewiges Leben gehabt. Aber das ist jetzt nicht mehr das ewige Leben einfach im Guten innen, sondern das ewige Leben mit der Option vom Bösen drinnen. Und stell mir jetzt vor, Leute hätten ewiges Leben auf dieser Erde. Das würde auch heissen, die hätten die Möglichkeit, sich auf Ewigkeiten neue böse Sachen auszustudieren. Das ist leider die Tendenz. Man hat die Möglichkeit, sich immer weiterzuentwickeln, wenn wir anschauen, von der Entwicklung, die man hat, vom Kind her, bis man weiß auch nicht, was 70 ist, was man da für Möglichkeiten hat und was hat man für Möglichkeiten, wenn das über hunderte von Jahren hinweg ging. Das ist für mich unvorstellbar und ich muss einfach sagen, zum Glück hat Gott das gemacht, dass der Mensch das nicht hätte können von dem Essen. Ich glaube, es wäre nicht mehr so cool gewesen auf dieser Erde. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, Gott hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wie wichtig das ist für einen Menschen, zu sterben auf dieser Erde. Weil er hat gewusst, es gibt dann etwas Besseres. Nach dem Tod gibt es etwas Besseres. Und für das hat der Mensch zuerst müssen können sterben wieder. Und wenn der Mensch nicht mehr können sterben konnte, können sie ja nicht mehr das Leben geben, nachher bei Gott auf dieser, in der Ewigkeit, bei Gott im Himmel. Sondern dann gäbe es nur noch das Leben auf der Erde. Und mit allem Schlimmen von dieser gebrochenen Welt, die halt dazugehört. Und Gott hat etwas Besseres im Kopf gehabt für einen Menschen und darum hat er die Option unbedingt offen lassen. Und ich bin überzeugt, Gott hat zu dem Zeitpunkt schon genau gewusst, ich muss einen Plan B haben für die Menschen. Weil Menschen können jetzt von sich aus nicht gut leben. Das hat Gott gewusst. Sie können sich noch so anstrengen, sie werden nie genug gut können leben, dass sie nicht bei mir können sein. Und Gott hat den Plan B schon gehabt und hat gewusst gehabt, ich werde dann meinen Sohn auf die Erde schicken, um den Menschen ein ewiges Leben zu ermöglichen. Und aus diesem Grund hat er wirklich, ja, das einzige Richtige war für uns Menschen gewesen, dass er verhindert hat, dass der Mensch jetzt noch von dem Baum vom Leben ist. Weil Gott schon gewusst hat, ich will den Menschen zu mir, ich will dem Menschen etwas Besseres bieten, als das, was er hat auf der Erde. Ja, Gott hat das wirklich mit grosser Liebe hat er das überlegt. Und er hat genau gewusst, ich schicke Jesus dann mal auf die Erde. Und das heisst auch nachher, wenn wir das schauen im Vers 15. Da steht, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Ich habe den hier aus der Elberfelder rausgenommen, von der Übersetzung her, durch mir eben noch gute Übersetzung. Weil da innen sieht man den Widerspruch von der Frau und ihrem Samen. Wenn ich richtig aufgepasst habe in der Schule, dann hat die Frau nicht zwingend den Samen. Eigentlich für die Nachkommen. Das ist eigentlich ein Widerspruch im Satz. Es gibt eigentlich keine Frau, die den Samen hat, um das Leben weiterzugeben. Außer der einzige kommt mir in Sinn. Das war Maria. Die eigentlich die einzige Frau, die nicht noch so vom Mann gebraucht hat dazu, um ein Kind zu haben. Und das ist schon eine Verheißung auf Jesus. Und das da mit in dem innen, gerade schon voll in der Konsequenz sind. Das ist eigentlich Konsequenz für die Schlange, die hier vorausgesagt wird. Und Jesus hat, oder Gott hat da schon gewusst, ich werde dann Jesus auf die Welt schicken. Und Jesus wird das Leben ermöglichen. Das richtige Leben wird er ermöglichen. Und das hat Gott schon gewusst zu dem Zeitpunkt. Und darum hat der Baum gar nicht mehr, der Baum vom Leben hat es gar nicht gebraucht. Weil das wäre ja das Leben sie auf dieser Erde. Und Gott hat gewusst, ich schicke einmal mein Jesus, mein Sohn. Und das wird ein ewiges Leben geben im Himmel. Ja, das tut mich wirklich faszinierend, zu sehen in dieser Geschichte, wie Gott schon völlig liebevoll, auch in all dieser Konsequenz, wo sich der Mensch da einfach selber aufgeladen hat, wie Gott da liebevoll umgeht mit dem Mensch und schon einen Plan hat, wie er dem Mensch kann weiter gut zu tun. Auch wenn der Mensch seine Seite verbockt hat. Und die Konsequenz war natürlich, dass Menschen diesen wunderbar schönen Garten haben müssen verlassen mussten. Und sie haben dann draussen mit allem, ja, der Adam musste draussen daran müssen anfangen zu arbeiten. Und die Eva hat die Konsequenz vom Kindergebären gespürt. Genau, aber Gott ist weiter mit seinen Menschen. Und hat seinen Plan fortgesetzt. und das durchgehend liebevoll. Amen.